Ich weiß nicht, ob ihr euch schon entschieden habt für den 23. Februar, wen ihr wählen wollt. Weißt du schon Bescheid, Elfriede? Möchte jemand eine Wahlempfehlung abgeben? Okay, dann mache ich das, bevor der Helge was sagt, weil ich weiß, was der sagt. Also wenn ihr nicht wisst, wen ihr wählen wollt, sucht euch eine Person, die so ist wie dieser Mann, den ihr vorne seht. Der ist schon großartig und wirklich eine herausragende Persönlichkeit, aber steht immer so ein bisschen, und so sehen wir es heute ja auch, steht immer so ein bisschen im Schatten auch der Weihnachtsgeschichte. Das hat schon so seinen Grund. Im Lukas-Evangelium lesen wir dann in der Genealogie Jesu, also in dem Stammbaum Jesu, dass Jesus gehalten wurde für einen Sohn Josefs. Und da hatte die frühe Kirche sehr Angst vor auch, dass so in der Volksfrömmigkeit, da verselbstständigen sich ja manchmal auch Dinge, die mit der Lehre der Kirche überhaupt nichts zu tun haben, dass in der Volksfrömmigkeit dann mehr und mehr Jesus dann auch zu einem Sohn des Josef wird. Und deswegen hat man auch zu Beginn, also in den ersten Jahrhunderten, ihn immer so ein bisschen in den Hintergrund gedrückt, um deutlich zu machen, nein, er ist nicht der leibliche Vater Jesu. Das, was wir in den Evangelien ja über ihn lesen, ist ja relativ überschaubar. Also er kommt bei Matthäus und Lukas ein bisschen vor, bei Johannes zweimal, bei Markus gar nicht. Also insgesamt 14 Mal wird er erwähnt. Und nach der Geschichte vom 12-jährigen Jesus im Tempel kriegen wir da eigentlich von ihm nichts mehr mit. Er ist dann nicht mehr da und auch hinterher in der Passionszeit bei Kreuz und Auferstehung spielt er überhaupt keine Rolle. Ich weiß nicht, was ihr für ein Bild von Josef habt, wenn ihr so über ihn nachdenkt. Ein Bild, was man haben kann, ist das, was ihr hier seht. Und wenn ihr euch nachher vielleicht diese Bronze ein bisschen genauer angucken wollt und ihr kommt hier nach vorne, seht ihr, naja, der Mann hat eine ähnliche Frisur wie ich und von daher wird er sehr oft als alter Mann dargestellt. Manchmal ist aber auch so, dass er als junger Mann dargestellt wird. Also man weiß das ja gar nicht so ganz genau. Das, was wir in die Weihnachtsgeschichte so mit hineingenommen haben und das, was an Vorstellungen über diesen Mann auch in unseren Köpfen ist, hat nicht so viel mit den Evangelien zu tun, wobei, so kann man es auch nicht sagen, es hat mit einem Evangelium zu tun, was aber nicht in der Bibel steht, und zwar das Kindheitsevangelium des Jakobus. Und da kann man dann nochmal sehr genau, und ist auch, es ist nicht Heilige Schrift, aber interessant, das mal nachzulesen. Da ist die Geschichte eben so ein bisschen ausführlicher erzählt und auch anders, als wir uns das vorstellen. Anna und Joachim, das waren ja die Eltern der Maria. Und der Joachim war ein sehr frommer Mann und dann kam es eben auch zu dieser wundersamen Geburt und Geschenk dieser Tochter Maria. Und es war, ja, und wenn man das dann so liest, weiß man, warum das nicht in die Bibel hineingenommen wurde. Es war schon so, dass Maria dann sehr verherrlicht wurde. Also sie konnte schon sehr früh laufen und man merkt, es ist ein besonderes Mädchen. Also dachten sich die Eltern, Anna und Joachim, wir geben diese Tochter in den Tempel. Und weil sie war irgendwie klar, sie ist irgendwie auserwählt, sie ist von Anfang an geweiht und man brachte sie in den Tempel und irgendwann kam halt die Zeit, dass sie einen Mann brauchte und man schickte dann los in alle Lande, um alle Witwer zum Tempel zu bringen. Und so machte sich auch dieser Josef auf in den Tempel. Und ihr seht ja immer den Josef mit so einem Stab, also ohne Stab gibt es den eigentlich auch nicht. Das war dann so ein Kriterium. Sie alle brachten ihrem Stab einen Stab mit. Und aus wessen Stab dann eine Blume hervorsprießte, also ein neuer Zweig hervorging, das soll der Mann sein, der sich um Maria kümmern soll. Und das war eben Josef, den wir hier sehen. Ein älterer Herr, er war schon Witwer und hatte eben auch schon Kinder. Also wir lesen ja in der Bibel, also in den Evangelien auch von den Geschwistern Jesu. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr gefragt werdet, vielleicht so von Leuten, die auch für den Alpha-Kurs irgendwie prädestiniert werden. Sag mal, hat Jesus an die Familie, hat er an die Geschwister? Was antwortet ihr denn dann? Er hatte. Steht so in der Bibel drin. Jetzt, früher waren wir alle mal katholisch, also ist auch gut, so einen kleinen Ausflug zu machen. Also bei den Katholiken ist Maria ja die immerwährende Jungfrau und Gottesmutter. Und das macht natürlich deutlich, dass Jesus keine Kinder hatte. Jesus keine Geschwister hatte, weil Maria nicht weitere Kinder bekommen hat. Die Kinder, die eben erwähnt werden in den Evangelien, das sind Kinder, die der Josef schon gehabt hat und die er mit in die Ehe gebracht hat. Also Patchwork, so wie wir das heute kennen. Immer wenn ihr den alten Josef seht, dann könnt ihr eigentlich davon ausgehen, dann sind die Geschwister von Jesus seine Cousins und Cousinen. Es gibt aber auch eben die Aussage, dass Josef ein junger Mann war. Und nur, weil, wenn ihr euch manchmal wundert, dass eben dieser alte Herr da auftaucht, das hat eben damit zu tun. Also Josef wurde auserwählt durch diesen Stab, dass er eben Maria in Obhut nehmen soll. Das hat er dann auch getan. Und dann lesen wir dort, dass Josef dann loszog, um Häuser zu bauen. Das war so sein Job. Und er war unterwegs. Und dann kam er irgendwann wieder und kam nach Hause und Maria war schwanger. Kommt vor. Der Mann ist auf Dienstreise und die Frau hat ein Auswärtsspiel. Und man sieht dann bei diesem Mann, wie er damit umgeht. Und das wird dann ziemlich ähnlich auch in dem Kindheitsevangelium des Jakobus beschrieben. Er bekommt das mit, dass sie schwanger war, ist todtraurig und sagt, wie kann das denn sein? Spricht mit seiner Maria und sagt, sag mal, warum hast du dich entehrt? Warum hast du Gott gelästert? Und sie kommt mit der besten Ausrede, die man haben kann. Der Heilige Geist war es. Aber das ist natürlich damals wie heute eine unglaubliche Geschichte. Also Josef hat auch gesagt, der Herr, was soll das denn sein? Und so wird es uns ja auch in den Evangelien, die wir kennen, erzählt. Und überlegte dann aber, und das sagt etwas, ich nenne es jetzt mal so, über die Qualität dieses Mannes aus. Er überlegte und dachte bei sich, Maria heimlich zu verlassen. Um, so wird es dann auch in den Evangelien erwähnt, um sie nicht in Schande zu bringen. Weil in dieser Situation gab es eben nicht so viele Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit wäre gewesen, eben sie zu steinigen zu lassen, wegen Ehebruch. Und das andere wäre gewesen, ihr einen Scheidebrief auszustellen. Aber egal, was man nimmt, Maria wäre für den Rest ihres Lebens gezeichnet, stigmatisiert gewesen. Und dieser Mann denkt darüber nach, und wie muss er diese Frau geliebt haben, denkt darüber nach, sie nicht in Schanden zu bringen und überlegt, ich hau einfach ab. Ich verziehe mich. Kennen wir, ne? Gibt es heute auch immer wieder. Also die Freuden genossen und das, was man hinterher in Verantwortung hat, sich davor gedrückt. Gibt es auch heute noch. Viele Väter, die am Ende von ihren Kindern nur noch als Erzeuger bezeichnet werden, erzeugen ein Kind und verweigern aber die Vaterschaft. Das war das, was Josef sich ausgedacht hat. Er sagt, ich hau einfach ab und was werden die Leute dann sagen? Wie konnte Maria nur... Nee, er wusste genau, was sie sagen werden, ist, der Josef ist ein Lump. Das ist einer, der sich vor seiner Verantwortung drückt. Und er dachte sich, bevor er Maria in Schanden bringt, setzt er sich lieber selbst in ein schlechtes Licht. Ach, was wäre das für ein Land, für eine Welt, wenn wir Männer und Frauen in der Politik hätten, die nur ansatzweise so ticken würden. Josef war einer, der so tickte. Und dann lesen wir, dass eben der Engel zu ihm kommt und mit ihm darüber spricht. Im Traum erscheint ihm der Engel und er sagt, du Josef, das, was Maria dir erzählt hat, was unglaublich ist, das ist wahr. Das, was unglaublich und unvorstellbar ist, ist wahr. Die ist nicht fremd gegangen, sondern in ihr wächst der Retter der Welt heran durch den Vater im Himmel, der diese Welt retten will. Und jetzt dieser Mann, der natürlich sagen könnte, was habe ich denn damit zu tun? Was soll das denn? Wir können bei Jakobus auch nachlesen, dass, als er so darüber nachdenkt, eben selber noch Kinder zu kriegen mit Maria, dass er sagt, die Leute, die Kinder Israels oder die Söhne Israels, die halten mich doch für bekloppt. Die sagen, oh, was ist denn das für ein Typ, so ein alter Mann. So ein, aber dieser Mann tut etwas, was auch ein alttestamentliches Vorbild hat. Im Stammbaum wird geschrieben, dass dieser Josef ein Sohn Jakobs ist. Und natürlich geht dann bei dem Bibelleser gleich dann der Gedanke los, das kenne ich doch. Jakob und seine Söhne und Josef, der in Ägypten dann im Endeffekt seine Familie gerettet hat. Und dann gibt es diesen einen Spruch, der für Josef steht, als er mit seinen Brüdern wieder zusammenkommt. Ihr, sagt er, gedachtet es böse mit mir zu machen. Ihr habt mich unter die Händler verkauft. Ihr wolltet mich töten. Ihr dachtet es böse mit mir zu machen. Aber Gott wollte es gut mit mir machen. Und Gott hat es gut gemacht durch mich. Und so wurde Josef zum Segen seines Volkes, weil er in der Lage war, das Böse ihm zu verwandeln in Gutes, nicht dem Bösen mit Bösen zu begegnen. Seine Brüder dachten ja, jetzt werden wir zu, nachdem sie ihn erkannt hatten, wenn wir jetzt zu ihm hingehen, was wird dann passieren? Ja, das, was normalerweise immer passiert, wenn man sich zum zweiten Mal sieht. Tag der Abrechnung. Und Josef verwandelt Fluch in Segen. Dafür steht er. Und dieser Mann aus der Weihnachtsgeschichte, der Vater Jesu, also nicht der leibliche, aber der irdische, ist ein Mann, der Fluch in Segen verwandeln kann. Und die Frage ist, wie er das macht. Das Erste, was wir von Josef lernen können, ich weiß nicht, ob er dieses Sprichwort auch immer gesagt hat, Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Wie gut wäre das für unsere Gemeinschaften, in denen wir leben, wenn wir öftermals Maul halten würden. Einfach mal nicht schwätzen, nicht reden, einfach mal nur das Maul halten. Das würde schon Atmosphäre und Welt verändern. Es gibt Momente, da muss man den Mund aufmachen. Ja, ja, das ist schon richtig. Und miteinander zu reden ist auch richtig. Aber von diesem Mann hören wir nicht ein Wort. Wir merken nur, er willigt ein in den Willen Gottes und macht sich die Sache Gottes zu eigen und braucht dafür nicht ein Wort zu sagen. Gott will in unsere Welt hinein, wie damals bei dem Josef des Alten Testaments, auch an dieser Stelle Fluch in Segen verwandeln. Er will den Retter der Welt in unser Leben hineinschicken. Und er braucht Menschen, die sich die Sache Gottes zu eigen machen. Und in Maria und in Josef hat er zwei Menschen gefunden, die genau das getan haben. Das nächste Bild, was ihr seht, ist er auch als älterer Mann. Wenn ihr euch das ein bisschen genauer angucken wollt und meditieren wollt, ich habe es glaube ich schon mal erwähnt, geht hinten ins Besprechungszimmer, da hängt dieses Bild, die heilige Familie auf der Flucht. Und man kann es wunderbar durchmeditieren, was Heilsgeschichte auch bedeutet anhand dieses Bildes. Hier hat er auch wieder seinen Stab in der Hand. Wenn ihr in der Ikonografie oder wenn ihr euch das nachher angucken wollt, mal so eine Josef-Statue genauer anguckt, dann werdet ihr merken und sehen, er hat immer, das sieht man dann hier vorne, er hat immer so einen Strauch in der Hand. Dieser Strauch, das ist eine Nadel. Und wir kennen die Nadel ja aus der Geschichte von Maria Magdalena mit dem Nadelöl, die ihren Herrn salbte. Und die Jünger haben sich aufgeregt, haben gesagt, das kann man verkaufen und mit dem Geld viel Gutes tun. Und was sagt Jesus? Na, sie haben mich vorbereitet für die Zeit des Leidens, die vor mir liegt. Und dafür steht auch das Nadelöl. Die Nadel, die Pflanze, ist auch Zeichen für die unendliche Liebe, aber eben auch, ich sag mal so, als Heilpflanze, diese Liebe, die hineingeht auch in die Verwundung des Menschen, die hineingeht, um zum Salböl des Heils zu werden. Und deswegen hat Josef immer so einen Strauch in der Hand. Und hier seht ihr es, wie Josef, Jesus streckt seine Hand schon so aus, um diesen Strauch entgegenzunehmen, wie Josef als der irdische Vater Jesu seinem Sohn diesen Strauch übergeben wird. Wer war dieser Josef? Zuerst, er war ein Mann der Tat und nicht des Wortes. Damals schon wichtig, heute noch viel, viel wichtiger. In einer Welt, wo so viel geredet und geplappert und Worte gemacht werden. Und wir an diesem Punkt sind, dass keiner mehr, wir auch selber den Worten nicht mehr glauben können. Und wir sagen dann, naja, reden tun sie viel, aber warten wir mal ab nach der Wahl und, und. Josef hätte natürlich auch viele Worte machen können über das, was er erfahren hat, aber er sagt nicht ein Wort. Gott will sein Heil in diese Welt bringen. Und wenn wir nur Worte machen, dann ist das nicht das Heil, von dem Gott redet, von dem Gott will, dass es die Menschen erreicht. Dann ist es nicht das Heil, was die Kraft hat, den Menschen zu verwandeln. Weil Worte, manchmal verständlich, manchmal unverständlich, ja, die sind schnell und billig gequatscht. Aber was wir Menschen brauchen, um heil zu werden, ist ein liebevolles Handeln, eine liebevolle Begegnung, ein liebevolles Füreinander-Dasein. Das verwandelt Fluch in Segen. In vielen Streitigkeiten, dann auch in den Beziehungen, die wir so haben, wie gut täte es manchmal, dass man einfach sagt, du, ich antworte jetzt nicht darauf, ich rede nicht, sondern ich lasse lieber das sprechen, was ich durch Taten Wirklichkeit werden lassen kann. Und Josef war so ein Mann. Er war zuallererst ein Mann der Tat. Er war ja auch Handwerker. Also das war sein Job. Er war kein Priester. Und jetzt muss man auch überlegen, Gottvater, warum legst du eigentlich die Zukunft deines Sohnes, der anhand dieser irdischen Vaterfigur dann lernen soll, was sein Vater im Himmel sei, warum legst du eigentlich die Zukunft dieses Mannes in die Hand eines Handwerkers und nicht in die Hand eines Priesters oder Schriftgelehrten? Es könnte was damit zu tun haben, dass der Vater im Himmel um die Wirkmächtigkeit des Wortes weiß, weil er selbst durch das Wort schafft, aber am Ende auch weiß, dass es hohle Worte sind, wenn dadurch nicht gelebte Wirklichkeit wird. Luftschlösser zu bauen, in Gedanken und mit Worten, das geht schnell. Aber ein Haus wirklich hinzusetzen, wo ein Mensch seine Herberge findet, das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Josef war ein Mann der Tat und er war eben kein Mann des Wortes. Der nächste Punkt, Josef war ein Träumer. Wenn wir uns seine Geschichte angucken, dann entdecken wir, dass durch Träume in seinem Leben sich etwas verändert hat. Das erste war, als er dann dachte, Maria zu verlassen, um sie nicht in Schanden zu bringen, dann kam auf einmal im Traum ein Engel zu ihm und sagte, du Josef, das ist so richtig, auch wenn es nicht nachvollziehbar ist. Es stimmt so, was deine Verlobte gesagt hat. Und ich weiß nicht, wie ihr Reden Gottes hört. Also ich nicht in Träumen. Aber es ist im Endeffekt egal. Die Frage ist, was hat das Reden Gottes für eine Auswirkung? Und bei Josef entdecken wir, er hörte seinen Gott reden über Träume und das war für ihn maßgeblich. Er hätte ja auch sagen können, du, es ist schwierig, weil meine Lebensplanung sah eigentlich anders aus. Jetzt bin ich schon so alt und habe irgendwie, dachte, der hätte das schon hinter mir mit Erziehung und. Eigentlich habe ich mich schon auf den Ruhestand gefreut und das passt mir irgendwie gar nicht so rein. Oder als junger Mann vielleicht, Mensch, meine ganze Zukunft ist versaut. Das sehe ich immer, wenn ich auf das Bild gucke, wo mein Vater mich in der Hand hält. Was soll denn das? Es gibt viele Gründe, auch etwas nicht zu tun, von dem Gott es vielleicht will, dass wir es tun. Viele gute Gründe. Josef, der Träumer, und jetzt sind wir auch wieder im Alten Testament, Josef, der Träumer, hört das Reden Gottes und handelt danach. Und dann ist er in Bethlehem zur Volkszählung und hört dann wieder einen Traum, im Traum Gott reden, der zu ihm sagt, du geh nicht zurück, sondern geh nach Ägypten. Und boah, ich schon so alt und sie mit einem Neugeborenen nach Ägypten? Weißt du, wie weit das ist? Was soll ich da? Ich verstehe die nicht. Es ist eine andere Sprache, es ist eine andere Kultur. Was soll ich denn da? Und es gibt viele gute Gründe, das nicht zu tun. Nachvollziehbare Gründe. Und was lesen wir bei Josef? Er stand auf und ging. Und lebte sich dann in Ägypten ein und ist dann dort angekommen und ihn träumte wieder. Und wieder sprach der Engel zu ihm und sagte, geh wieder zurück. Kannst du dich bitte mal entscheiden? Also rein in die Kartoffel, raus aus die Kartoffeln. Einmal dies, einmal diese. Entscheid dich doch mal. Jetzt habe ich alles hinter mir gelassen, bin nach Ägypten, habe dort neu angefangen, habe mir dort eine Existenz aufgebaut. Was soll das denn? Es gibt viele gute Gründe zu sagen, ach nee, komm. Dieser Mann hört das Reden Gottes und lamentiert nicht. Er diskutiert nicht. Nein, er macht sich auf und geht. Er tut das, ohne irgendwie zu taktieren oder so, was er von dem empfängt, der für ihn maßgeblich ist. Und dieser Träumer war eben jemand, der das Reden Gottes dann in seinem Leben umgesetzt hat. Ich weiß nicht, wie ihr Reden Gottes hört. Wie gesagt, bei mir sind es nicht Träume, aber die Frage ist immer, wenn Gott mit uns redet, habe ich viele gute Argumente, dann zu sagen, ach nee, geht gerade nicht, passt gerade nicht, andere leben. Oder stehe ich auf und gehe. Josef war auch ein Vater. Ich weiß nicht, wie ihr das in diesen Zeiten erlebt. Das Patriarchat steht ja mächtig unter Beschuss. Zu Recht? Ja, zu Recht. Weil viele Väter, nicht nur in unserem Land, in dieser Welt, nichts mehr hatten von diesem Mann aus Nazareth. Viele Väter haben die Macht, die sie hatten, missbraucht, haben das getan, wozu ein Vater eben nicht da ist, haben klein gemacht, anstatt Lebensraum zu öffnen. Das Patriarchat steht in unseren Zeiten schwer unter Beschuss und ist eher ein Schimpfwort. Und Kulturen, in denen das Patriarchat noch eine Bedeutung hat, werden von uns immer negativ konnotiert. Ich glaube, dass das verkehrt ist. Ich glaube, dass im Patriarchat, und jetzt muss man eben aufpassen, was man daraus macht, aber im Patriarchat auch mit angelegt haben, ist, dass es da einen Vater im Himmel gibt. Der nächste Schritt wird vielleicht sein, und gibt es ja auch schon, dass wir das alle streichen, weil dieser Vaterbegriff eben so sehr unter die Räder gekommen ist. Und ich glaube, dass das für unser Land und für unsere Gesellschaft nicht gut ist. Ich bin gerne Vater mit allen Fehlern, die ich habe, mit all dem, was ich falsch gemacht habe. Ein Land, was ohne Väter groß wird, ist ein Land, was keine Zukunft hat. Ein Volk, Kinder, die ohne Väter groß werden, das wird ein Volk werden, das werden Kinder sein, die vollkommen haltlos in dieser Welt dann umherflippern und nicht mehr wissen, wonach sie ihren inneren Kompass ausrichten sollen. Weil alles egal ist, ist es aber nicht. Josef war so ein Vater. Und hätte Jesus mich als Vater gehabt, ich weiß nicht, ob er jemals hätte sagen können, da ist ein guter Vater im Himmel. Ich hoffe es, weiß es aber nicht. Aber dieser Mann, der sein Sohn als irdischer Vater aufgezogen hat, ihn mit hineingenommen hat in die Weisheit Israels, der ihn etwas vermittelt hat von dem Gesetz und von den Propheten. Dieser Mann, der seinen Sohn genommen hat, um mit ihm in die Werkstatt zu gehen und zu sagen, guck mal, so baut man etwas auf. So repariert man etwas. Man schmeißt es nicht weg, sondern in dieser Welt gibt es eine Hoffnung dafür, dass das, was Unheil ist, heil werden kann. Dieser Mann hat unserem Herrn das vermittelt. Und nach dem Beginn der Wirksamkeit Jesu, und das war eigentlich so mit dem 12-jährigen Tempel, mit dem 12-jährigen Jungen im Tempel, aber später auch, tritt er ganz zurück hinter seinem Sohn. Er taucht nicht mehr auf. Was sind das für Väter, die sich freuen können über den Weg ihrer Kinder, ohne sich andauernd dazwischenstellen zu müssen? Wie viele Väter gibt es in unserem Land, die es nicht aushalten, dass ihre Söhne es vielleicht besser machen und besser wissen? Und die dann mal eben dazwischenhauen müssen. Ach, was hat der Amadeus sich gefreut an dem Tag, als er mich zum ersten Mal beim Kämpfen bezwungen hat. Weil bis zu dem Tag konnte ich immer nur sagen, ich habe recht, ich weiß es und ich zeige es dir. Und dann kam der Tag. Was war dieser Josef für ein Mann, der unserem Herrn ein Vaterbild vermittelt hat, was am Ende dazu führte, dass er sich vertrauensvoll an seinen Vater im Himmel wenden konnte. Josef war eine Autorität, ein Autoritas, eine mehrende Kraft. Josef, Yusuf heißt Gott mehrt. Und das ist die Frage auch an uns, was wir mit unserem Leben machen, ob wir sagen, ich glaube das, dass Gott durch mich etwas mehren will? Oder will ich nur das mehren, was ich mir in den Kopf gesetzt habe, was mir gut tut? Josef war so eine Autorität, die sich hingestellt hat und sein Leben dann hingegeben hat für die Zukunft seines Sohnes der zum Retter der Welt werden sollte. Ohne Josef gäbe es diese Heilsgeschichte nicht. Ohne Maria gäbe es diese Heilsgeschichte nicht. Nicht durch uns, aber so hat es Vater entschieden, auch nicht ohne uns. Und davor, vor der Herausforderung, stehen wir auch immer wieder. Wenn morgen ein Mensch hier in Berlin rumrennt, den du begegnest, und das ist der Mensch, dem Gott an diesem Tag seine Liebe zeigen will, kann er auf dich zählen? Kann er auf mich zählen? Klar, ich werde ihn lang und breit erklären, was das Evangelium ist und wie die Liebe Gottes aussieht. Interessiert ihn ein Scheiß? Interessiert die Leute heute wirklich einen Scheiß? Weil davon gehören sie genug. Die Frage ist, bin ich der, der dann in diesem Augenblick diesem Menschen, diesem einen Menschen, nicht allen, aber an diesem Tag zum Nächsten werde, um ihn zu zeigen, dass Gott ihn liebt, bin ich der? Das ist meine Entscheidung. Oder habe ich herausgefunden, na, Gott will ja gar nicht, dass du das heute erlebst. Weil er ist ja gerade knatschig und sowieso. Glaubt ihr das? Ich nicht. Und von daher ist das morgens immer mein Gebet, dass Gott auch mein Herz öffnet, dass ich den einen Menschen entdecke, durch den mein Vater im Himmel durch mich dann ihn lieben kann und will. Josef war so ein Mann, der sein Leben hingegeben hat. Und er hatte nicht viel zu sagen, weil er hatte viel zu tun. Papst Benedikt hat vom heiligen Schweigen des Josef gesprochen. Ich wünsche uns das. Und wenn ich ehrlich bin, zuallererst wünsche ich es mir, dass ich so ein Mensch sein kann, der in seinem Leben sich dann Gott bereitstellt und sagt, wenn du willst, hier bin ich. Ich verstehe es nicht. Ich hatte andere Pläne. Wie soll das denn noch? Aber wenn er redet, dann will ich eigentlich so werden wie dieser irdische Vater meines Herrn, der dann gesagt hat, nicht mit Worten, sondern in dem, was er tat, ich mache es. Amen.